Ist Gott gerecht? Fragezeichen. Welch eine Frage. Ich meine eine berechtigte Frage, weil unser Gerechtigkeitsempfinden oft ein anderes ist als bei Gott. Im menschlichen Bereich bedeutet Gerechtigkeit einen angemessenen, unparteiischen und einfordernden Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen und Gruppen. Also, man kann es ganz einfach darstellen in einer Waage, die muss ausgeglichen sein, dann ist etwas gerecht. Bei Gott sieht es etwas anders aus und wir werden es noch hören. Ich lese uns eine Geschichte vor, die steht in Matthäus 20, 1 bis 16. Die Königsherrschaft der Himmel ist einem Hausvater gleich, der früh am Morgen ausging, Arbeiter in seinen Weinberg zu werben. Er vereinbarte mit ihnen einen üblichen Tagelohn und sandte sie dann in seinen Weinberg. Er ging um 9 Uhr wieder aus, sah andere arbeitslos stehen und sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich will euch zahlen, was recht ist. Und sie gingen hin. Um 12 und um 3 Uhr ging er wieder aus und machte es genauso. Um 5 Uhr fand er noch einige Arbeitslose und sagte zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig herum? Sie antworteten ihm: Es hat uns niemand angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr hin in meinen Weinberg. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen ihren Lohn. Fange bei den Letzten an und dann bis zu den Ersten. Da kamen die um 5 Uhr Eingestellten und empfingen ihren Lohn. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Aber alle bekamen den gleichen Lohn. Da schimpften sie gegen den Hausverwalter und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du stellst sie uns gleich, die wir den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet haben. Er aber antwortete einem unter ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du mit mir nicht über den üblichen Tagelohn einig geworden? Nimm, was dir gebührt und geh. Ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich jung war, so Mitte 20, hat mich diese Geschichte total irritiert. Und ich habe immer wieder gesagt: Gott ist eigentlich ungerecht. Wo bleibt da die Gerechtigkeit von Gott? Es kann doch nicht sein, dass einer den ganzen Tag schuftet über die Hitze des Tages und einer um 5 bis um 6 arbeitet und kriegt den gleichen Lohn. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und ich denke, vielen von euch geht es ähnlich. Sie empfinden das als ungerecht. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater: Gib mir mein Erbe, ich will fort. Der Vater gibt es ihm, er geht weg und bringt sein ganzes Erbe um. Nichts mehr ist da, er landet bei den Schweinen. So, dann geht er zurück zu seinem Vater, entschuldigt sich. Und was macht der Vater? Er nimmt ihn nicht nur an, er setzt ihn wieder in seine Position als Sohn. Er gibt ihm den Siegelring, er kann Geschäfte für den Vater machen und ist wieder in der Familie, so wie nichts gewesen wäre. Der ältere Sohn, der das mitkriegt, dass der Vater ein Fest feiert für seinen jüngeren Sohn, der sein ganzes Erbe verschleudert hat, der steht nur am Rand und ist wütend. Verstehen wir das? Ich kann das gut verstehen. Ist Gott gerecht? Nehmen wir die Geschichte von Jona. Den schickt Gott nach Ninive mit dem Auftrag, dieses Volk muss sterben. In 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Mein Gericht steht fest. Sie sind schuldig. Was passiert? Die Menschen tun Buße. Gott zieht sein Gericht zurück. Jona geht wie ein betröppelter Hund von der Stadt weg und ärgert sich. Wir lesen in Jona 4, Vers 1, das alles ärgerte Jona sehr und er wurde richtig zornig. Da betete er zum Herrn, ach Herr, ich habe es mir ja doch so gedacht, als ich noch zu Hause war. Ich wusste es doch, dass du gnädig und barmherzig bist, langmütig und von großer Güte und dass dies Übel dir leid tun würde. Nimm also mein Leben von mir. Es ist mir lieber zu sterben, als noch weiter zu leben. Jona ist total enttäuscht von Gott, dass er die Erzfeinde Israels nicht gerichtet hat. Gott hatte Erbarmen. Wir könnten jetzt noch viele Beispiele hinzufügen, aber ich tue es nicht um der Kürze der Predigt wegen. Was bedeutet nun die Gerechtigkeit Gottes? Und dazu lesen wir jetzt einen Text aus dem Neuen Testament in Römer 3, die Verse 21 bis 28. Und dazu muss ich sagen, das ist nur ein Teil dieser Begründung. Wenn ihr zu Hause seid, nehmt euch mal die Bibel vor und lest Kapitel 3 bis Kapitel 5. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt hier nur ein paar Verse. Ohne Mitwirkung des Gesetzes ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Wohl haben Gesetz und Propheten schon auf sie hingewiesen, aber jetzt ist sie Wirklichkeit geworden durch Jesus Christus und gilt für alle, die glauben. Es ist hier kein Unterschied. Die Menschen haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben sollten. Aber sie werden nun ohne Leistung gerechtfertigt, aus Gnade durch die Erlösung, die Jesus Christus vollbracht hat. Den hat Gott öffentlich für den Glauben als Sühneopfer dargestellt in seinem Blut. So wollte Gott seine Gerechtigkeit offenbaren. Die Sünden vergangener Zeiten trug er in Langmut und Geduld. Für die Gegenwart enthüllt er jetzt seine Gerechtigkeit, indem er jeden für gerecht erklärt und auch gerecht macht, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Wie kann nun ein Mensch sich rühmen oder sich etwas einbilden? Das ist jetzt völlig ausgeschlossen. Warum? Erreichen wir das neue Leben durch das Gesetz oder durch unsere eigenen Anstrengungen? Niemals. Es wird uns geschenkt durch den Glauben. Das ist unsere Überzeugung. Der Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt, ohne eigene sittliche Anstrengungen und Leistungen. Luther schreibt, ohne des Gesetzes Werke. Zitat Ende. Also nochmals die Frage, was bedeutet nun Gerechtigkeit Gottes? Viele sind der Auffassung, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zwei sich widersprechende bzw. widerstrebende Eigenschaften im Wesen Gottes sind. Also hier ist die Gerechtigkeit und hier ist die Barmherzigkeit und Gnade. Und die passen nicht zusammen. Aber ist das wirklich so? Nach menschlichem Verständnis hat Gerechtigkeit auch immer mit Bestrafung für Verfehlungen zu tun. Ist klar. Wer schuldig geworden ist, muss bestraft werden. Wir lesen in Vers 25 und 26, Gott wollte seine Gerechtigkeit offenbaren, indem er Jesus, seinen Sohn, als Sühneopfer für unsere Sünden dargestellt hat. Das Blut Jesu als eines unschuldigen Lammes sollte alle Schuld und Sünde der Menschen tilgen. Alle Sünden. Jeder, der sein Vertrauen auf diesen Jesus setzt, wird für gerecht erklärt, ja gerecht gemacht. Und diese Gerechtigkeit, dieses neue Leben bekommen wir geschenkt. Wir können es uns nicht verdienen. In Vers 27 können wir es nachlesen. Jesus hat die zerstörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Er ist der Brückenbauer, der Mittler zwischen Mensch und Gott. Die Begriffe Recht und Gerechtigkeit in der Bibel müssen immer im Zusammenhang mit dieser Beziehung verstanden werden. Wenn wir das vergessen, wird unser Gerechtigkeitsempfinden Gott gegenüber falsch, weil unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden ist ein anderes. Es gibt einen Vers, ich werde ihn später noch vorlesen, aber ist vielleicht jetzt auch angebracht, das nochmal zu sagen, um zu verdeutlichen, um was es geht. Gott ist mit sich selbst versöhnt. Gott hat sich in Jesus Christus mit sich selbst versöhnt. Wir Menschen könnten diese Versöhnung niemals hinkriegen. Das kann nur Gott alleine. Und deshalb ist Jesus Christus gestorben für uns. Ein Gedanke, den ihr mal im Hinterkopf halten müsst, weil es wird noch komplizierter. Jesus hat die zerstörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Unglaublich. Weil wir nicht in der Lage waren, es zu tun. Gott selbst musste es tun, durch sich selbst, nämlich seinen Sohn. Gerechtigkeit hat bei Gott immer mit Treue, Hilfe, Güte und Barmherzigkeit zu tun. Wir dürfen, wenn wir von Gottes Gerechtigkeit sprechen, nie diese Begriffe auseinanderdividieren. Und im Alten Testament, wir werden es nachher noch sehen, werden diese Begriffe, Gerechtigkeit heißt auf Hebräisch Tzadak, in Griechisch Dikaiosyne, diese zwei Begriffe werden immer wieder gewechselt und in Form von Gnade, Treue, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit gebraucht. Ich kann jetzt nur einige wenige Beispiele zitieren, um uns deutlich zu machen, dass dieses Wort Gerechtigkeit nie im luftleeren Raum steht, sondern immer zusammengedacht werden muss. Die bekannte Geschichte im Alten Testament, wo David in der Höhle saß und Saul kam dann in diese Höhle rein, also der König Saul, und hat dann dort seine Notdurft getätigt. Und David hatte die Möglichkeit, ihn zu ermorden. Seine Leute hatten ihm auch gesagt, jetzt hast du die Möglichkeit, ihm die gerechte Strafe zukommen zu lassen. Hat David Folgendes gesagt: Und man drängte mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Hier steht das gleiche Wort wie zum Beispiel barmherzig. Getrieben von der Eifersucht verfolgte der König Saul David bis in die Wüste. Unterwegs ging er Saul in eine Höhle, in der David sich versteckte. Er war sich nicht bewusst, dass David sich in dieser Höhle versteckt hielt, eine einzigartige Gelegenheit, ihn umzubringen. Aber David tat es nicht. David handelte gerecht, aber nicht in dem Sinne, dass er Saul gerechterweise strafte. Er wollte Saul auf keinen Fall in irgendeiner Weise schaden. David war barmherzig und zeigte damit, dass er nur das Beste für Saul wollte, auch wenn er es nicht verdient hatte. Durch Davids Barmherzigkeit erkannte Saul, dass David gerechter als er war. An einer anderen Stelle sagt Gott in Jesaja 46, die Verse 12 und 13, hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, ihr, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe in Zion Heil für Israel, meine Herrlichkeit. Die Juden werden als trotzig und fern von der Gerechtigkeit gesehen und auch von Gott so beschrieben. Sie waren unwürdig, Gottes Vergebung zu bekommen. Trotzdem sagt Gott ihnen in seiner Treue und Liebe das Heil und seine Herrlichkeit zu. In diesem Text wird Gottes Gerechtigkeit mit seiner Erlösung gleichgesetzt und steht hier nicht für Gericht. Gerechtigkeit bedeutet in diesem Text Erlösung. Sowohl an dieser als auch an anderen Stellen wird deutlich, dass die Juden keinen Widerspruch zwischen Gottes Gerechtigkeit und seiner Gnade beziehungsweise seiner Vergebung gesehen haben. Im Gegenteil, durch seine Barmherzigkeit bestätigt Gott seine Gerechtigkeit, weil er dadurch seine Treue beweist, auch wenn sein Volk untreu ist. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Hier kommt dieses Wort gerecht wieder vor. Vergebung, gerecht. Gott braucht niemand Rechenschaft darüber abzulegen, dass er gütig ist. Das sahen wir auch im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wenn der Verwalter des Weinberges sagt, nimm, was dir gebührt und geh hin. Ich will aber diesem Letzten das Gleiche geben wie auch dir. Kann ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, wenn ich gütig bin? Nach menschlichen Maßstäben scheint es ungerecht zu sein, dass derjenige, der nur eine Stunde arbeitet, den gleichen Lohn erhielt. Wir haben es vorhin schon gesagt. Aber nach Gottes Maßstäben ist es gerecht, ist es barmherzig, ist es Gnade. Dann kommt aber eine Frage, die mich umgetrieben hat. Wenn Gott so ist, warum vergibt er denn nicht allen? Hat er doch jedem vergeben, ist alles gut. Dann stimmt auch der Schlager, wir kommen alle in den Himmel. Jesaja sagt, und das ist bemerkenswert, dass ein unbußfertiger Mensch Gottes Gnade missbrauchen würde, wenn er sie bekäme. In Jesaja 26, Vers 10 heißt es, wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Spüren wir, was da drin steckt? Wenn ein böser, unbußfertiger Mensch Vergebung erfahren würde, dann würde es ihn nicht von seiner Bosheit abbringen, sondern nur bestärken. Ihm zu vergeben würde dann nur dazu führen, dass er die Vergebung missbraucht. Gott vergibt diesem Menschen nicht, da er das Böse nicht unterstützen möchte. Er vergibt nicht jedem. Das ist wichtig. Das sollten wir immer behalten. Gott vergibt nur, wenn wir Reue und Umkehr zeigen. Siehe Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesu Ziel war es, uns Gott näher zu bringen und Reue für unsere Sünden und Liebe zu Gott in uns zu wecken. Das erlebte auch eine Frau in der folgenden Situation. Und die möchte ich vorlesen. Die steht in Lukas 7, Vers 36 bis 47, wer mitlesen möchte. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass Jesus in diesem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und trocknete sie mit ihren Haaren, mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber die Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er zu sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldet 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu dieser Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Diese Frau war in Sünden gefangen und hatte zu wenig Kraft, ihre Situation zu ändern. Angeprangert von den frommen Juden schien es keine Hoffnung für sie zu geben. Wahrscheinlich hatte sie Jesus schon irgendwo reden hören und wurde durch die Begegnung mit ihm von dem Wunsch nach wahrer Liebe und wirklichem Leben erfüllt. Sie zögerte nicht, das zum Ausdruck zu bringen. Sie wollte nicht mehr sündigen und drückte ihre Bereitschaft zur Umkehr aus. Deshalb konnte Jesus ihr vergeben. Zum Schluss ein Zitat, das ich vorhin schon angedeutet habe und das ich jetzt im Zusammenhang nochmal lesen möchte. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Und diese Verse sollten uns auch weiterhin begleiten, weil sie sind sehr entscheidend. Interessant ist auch, dass heute in der Losung, ich wusste es gar nicht, dieser eine Vers mit angegeben ist. Wenn ein Mensch in die Gemeinschaft mit Christus kommt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das alles aber ist das Werk Gottes, der uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt und uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Jetzt sind wir Botschafter für Christus. Ja, Gott selbst lässt durch uns den Mahnruf erklingen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit sehen. Zitat Ende. Dieses Wort muss man auf sich wirken lassen. Das ist sowas von umfangreich und gewaltig, dass man es gar nicht fassen kann. Ich habe es x-mal durchgelesen und habe es noch nicht ganz verstanden. Aber ich ahne etwas von dieser Größe, von dieser Gerechtigkeit Gottes. Gott hat die Schuld bezahlt. Das ist wie bei uns auch. Schuld muss bezahlt werden. Gott hat die Schuld bezahlt durch seinen Sohn. Alle Schuld ist getilgt. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir selbst noch etwas tun müssen, um unsere Schuld zu bezahlen. Nein, sie ist bezahlt. Ist Gott gerecht? Ja, Gott ist gerecht, aber in seinem Sinne, weil seine Gerechtigkeit Gnade, Erbarmen und Liebe mit einschließt. Amen.